Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Alexander Zverev ist der ATP Finals Champion. Im Finale gewinnt er gegen Daniil Medvedev in 2 Sätzen. Und es krönt ja so ein bisschen ein Jahr von Alexander Zverev, was wir getrost als das beste sportliche Jahr seiner Karriere bezeichnen können. 6 Titel, 6 Finals erreicht, 6-mal dann auch gewonnen und außer bei den Grand Slam Turnieren eigentlich alles gewonnen. 1000er-Turniere, 500er-Turniere, die ATP Finals und vor allen Dingen dann auch das olympische Gold, was er selber immer rausstellt. Das ist so ein bisschen das Hauptthema des heutigen Podcasts von Chip and Charge hier auf meinsportpodcast.de, zu dem ich euch herzlich begrüßen möchte. Mein Name ist Andreas Thies, auch wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ja, es war schon eine bemerkenswerte Woche, die wir letzte Woche erlebt haben bei den ATP Finals. Vor allen Dingen bemerkenswert von Alexander Zverev.
Ja, sicherlich der Spieler des Turniers. Werden natürlich auch jeden der anderen Teilnehmenden uns genauer anschauen und gucken, wie die Woche gelaufen ist, wie sie einzuschätzen ist. Aber Zverev können wir rausstreichen, er war der beste Spieler der Woche, hat es geschafft, sich quasi eine Niederlage im Gruppenspiel gegen Medvedev nachher umzudrehen in einen Sieg im Finale. Das ist ja auch immer erstmal beeindruckend und er hat die Bedingungen, die ihm entgegenkamen, ideal für sich genutzt. Und sicherlich auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht und zum zweiten Mal die ATP Finals gewonnen. Ganz so viele Spieler haben das auch noch nicht in ihrer Karriere geschafft.
Nein, ganz so viele Spieler haben es nicht erreicht und Novak Djokovic hat es schon ein paar Mal erreicht in seiner Karriere, aber seit 6 Jahren dann auch schon nicht mehr. Novak Djokovic ist natürlich dann auch ein Thema. Wir werden uns natürlich auch um die WTA-Finals kümmern. Die WTA-Finals, die letzte Woche beendet worden sind mit dem Sieg. Von Garbiñe Muguruza, die im Finale gegen Annette Kontaveit gewonnen hatte. Dann werden wir natürlich auch noch einen kurzen Blick auf die Fed Cup Finals werfen und dann in den News der Woche, Philipp, und das ist wahrscheinlich das Thema in den letzten Wochen gewesen, Peng Shuai.
Ja, da müssen wir natürlich drüber sprechen, mal in einer wenigen Tennis-News, die es irgendwie so richtig in den Mainstream geschafft hat und nicht aus schönen Gründen. Ich meine, die meisten, die diesen Podcast hören, werden es natürlich mitbekommen haben, dass die Tennisspielerin Peng Shuai zwischendrin verschwunden ist, nachdem sie einem ranghohen Politiker der kommunistischen Partei sexuellen Missbrauch vorgeworfen hat. Mittlerweile ist sie wieder physisch zumindest aufgetaucht, aber es ist nicht klar, ob sie frei sprechen kann. Und ja, wir gucken uns die Situation nochmal an, fassen alles, was wir wissen, zusammen und gucken natürlich auch so ein bisschen auf die Rolle der WTA, die absolut relevant ist ja auch für das Tennis und auch dafür, wo das Tennis in den nächsten Jahren hingeht.
Roger Federer ist natürlich auch noch ein Thema in den News der Woche und dann werden wir uns über die Australian Open unterhalten, weil die haben nämlich auch Voraussetzungen bekannt gegeben, wie das Turnier abzulaufen hat. Das alles in den nächsten ungefähr 75 Minuten Chip and Charge auf meinsportpodcast.de und gleich fangen wir mit den Herren an und dann fangen wir natürlich mit den ATP Finals und dem großen Sieg von Alexander Zverev an.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Alexander Zverev hat die ATP Finals gewonnen in einem Finale, in dem er quasi überragend gespielt hat, fast perfekt gespielt hat. Gewinnt er gegen Daniil Medvedev, gegen den er in der Vorrunde noch verloren hatte, mit 6:4 und 6:4. Und Philipp, wir haben es eben schon angekündigt, dann auch in der Begrüßung. Das war insgesamt schon mal wieder so ein fast perfektes Turnier von Alexander Zverev, der so ein bisschen erst reinkommen musste, dadurch, dass er diesen Aufgabesieg gegen Matteo Berrettini hatte, der die knappe Niederlage dann gegen Daniil Medvedev hatte, aber der anscheinend inzwischen bereit ist, beziehungsweise in der Lage ist, in sehr kurzen Abständen sehr viel zu lernen.
Jetzt hast du mich ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt. Was hat er denn gelernt oder ihr gezeigt?
Ja, zum Beispiel, dass er sein Spiel angepasst hat gegenüber Daniil Medvedev, von der Vorrunde bis zum Finale. Also im Finale hat er sehr, sehr schnell auf den schnellen Punkt hingewirkt. Er hat die Vorhand von Daniil Medvedev unaufhörlich attackiert. Er hat sich nicht in diese ganz langen Rallyes verstricken lassen, die Daniil Medvedev in der Vorrunde imstande war, von vorne bis hinten so durchzuspielen, wie er das gerne wollte. Es war so ein bisschen der Home-Turf von Daniil Medvedev und den hat meiner Meinung nach Zverev ihm im Finale weggenommen.
Absolut, also ich hatte jetzt im Kopf, was passiert zwischen Halbfinale und Finale?
Ach so.
Absolut. Generell natürlich jetzt kein Moment, von dem ich ausgehe, dass er die Karriere für immer verändern wird, aber natürlich nochmal ein Ausdruck dessen, auch was wir über die letzten Monate gesehen haben, nämlich, dass er auf Hardcourts und vor allem auf bestimmten Hardcourts, die sehr schnell sind oder im Vergleich zu dem, was wir aus den letzten Jahren kennen, sehr schnell sind, ich will nicht sagen, der beste Spieler ist, aber sicherlich einer der besten 2-3 Spieler auf der Tour. Und da die Konstanz nochmal reinbekommen zu haben, finde ich beeindruckend. Und das ist auch schon nochmal ein Unterschied zu dem, was wir gesehen haben. Wir können uns das aber alle mitdenken. Das Aber ist, er hat das noch nicht bei einem Grand Slam Turnier in der Form umsetzen können. Aber die Tour besteht ja eben auch nicht nur aus Grand Slam Turnieren, sondern sie besteht aus normalen Turnieren, aus Masters-Turnieren, aus diesem Jahresendturnier, auch aus den Olympischen Spielen. Und da hat er es wirklich geschafft, sein Spiel nochmal auf ein anderes Niveau zu heben. Und er hat immer noch die kleinen Aussetzer drin, vor allem natürlich beim Surf, das kennen wir alle, oder wenn er in die Passivität reingeht. Aber er hat einen Grundlevel in der Offensive gefunden, was ihm dann eben auch erlaubt, würde ich sagen, das zu ändern, was du jetzt zum Beispiel gerade aufgezeigt hast, zwischen den beiden Medvedev-Matches oder wo er sich gegen Djokovic vielleicht auch Sachen traut. Und das ist ja eine Frage von Trauen, aus der eigenen Persönlichkeit und auch aus der eigenen Tennispersönlichkeit rauszukommen, die wir so nicht immer gesehen haben. Das muss jetzt nicht heißen, meine Güte, er macht jetzt den Riesensprung, gewinnt nächstes Jahr 4 Grand-Slam-Turniere. So funktioniert Tennis nicht, so funktioniert Profisport nicht. Aber wir haben schon, denke ich, was anderes und auch was Besonderes hier gesehen über die letzten 8 Tage.
Wir haben insgesamt, glaube ich, über das gesamte Jahr eine ziemliche Entwicklung gesehen, weil was du gesagt hast, was wir auch in den letzten Jahren dann auch immer wieder angesprochen haben, die Passivität von Alexander Zverev zwischendurch, dass er einfach 2 oder 3 Meter hinter der Grundlinie steht und vielleicht so ein bisschen sich in diese Matches reingrinden will, das haben wir nicht mehr in dieser Form gesehen. Das gibt es nur noch ganz, ganz selten, wenn er so ein ganz kleines bisschen zurückfällt, aber er besinnt sich dann häufig dann auch wieder eines Besseren und geht dann die Punkte offensiver an. Und was du auch gesagt hast, das ist ein Halbfinale gegen Novak Djokovic, er traut sich, diese Rallyes offensiv anzugehen, er traut sich dann auch aus einer sehr starken Vorhand oder aus einer sehr starken Rückhand diese Ballwechsel zu kontrollieren. Und was ich besonders stark finde und besonders entwicklungsfähig beziehungsweise eine besondere Entwicklung gesehen habe, das ist seine Vorhand, mit der er früher sehr passiv war, mit der er früher eher defensiv war und die er inzwischen erstens als Gewinnschlag und zweitens auch als Gewinnvorbereitungsschlag sehr effektiv einsetzen kann. Und ich finde, da hat er einen großen, großen Anteil und einen großen Entwicklungsanteil gehabt, plus deutliche Offensive. Er weiß inzwischen, wann er ins Netz zu gehen hat, wann er die Punkte früher abzuschließen hat. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr großer Entwicklungssprung gegenüber dem Alexander Zverev zum Beispiel von 2020.
Und jetzt wird ja das Spannende, es ist ja wirklich eine Entwicklung, die wir damals auch bei Andy Murray gesehen haben. Ich finde, die beiden lassen sich dahingehend wirklich vergleichen, dass sie in ihrer Anlage eher Spieler sind, die vorsichtig sind, nicht unbedingt defensiv, aber vorsichtig sind. Und Murray in seiner Hochphase, die so ungefähr 3,5-4 Jahre gedauert hat, hat sich in der Mehrheit der Matches dann getraut, gerade auch über die Vorhand Dampf zu machen. Und er kommt ja total eigentlich ursprünglich aus der Rückhand. Jetzt in der späteren Karrierephase ist er wieder ein bisschen zurückgefallen in dieses Vorsichtige, aber das hat natürlich auch mit den Verletzungen zu tun und damit, dass das Selbstbewusstsein irgendwann weggegangen ist. Nur in der Phase seiner Karriere konnte Murray dann die größten Erfolge haben und das war ja auch bei Zverev klar, er wird das Maximum wohl nicht abrufen können, wenn er es aus einer vorsichtigen Position spielt, sondern er wird das Risiko gehen müssen, eben auch mit der Gefahr, dass er dann Matches verliert, die er vielleicht sonst nicht verlieren würde. Und jetzt ist das Interessante, wird er was Murray-ähnliches schaffen in den nächsten Jahren? Wird er zum Beispiel 2, 3 Grand-Slam-Turniere gewinnen können, an die Weltranglistenspitze gehen können, wie es Murray geschafft hat, oder nicht? Das wird wahrscheinlich nicht alles alleine von ihm abhängen, sondern auch von den Umständen. aber hat sicherlich einen Schritt dahin gemacht im Vergleich zu dem, wo er zum Beispiel vor 12 oder 24 Monaten stand.
Es ist erstaunlich sportlich. Vergleichen wir Alexander Zverev mit Andy Murray seit, ich glaube, 2017. Es ist schon erstaunlich, wie sehr die beiden Karrieren so parallel verlaufen, beziehungsweise wie sehr auch die Entwicklung des Spielers rein sportlich gesehen parallel läuft. Es ist wirklich erstaunlich. Du kannst wirklich eine Schablone drüber legen. Es fehlt halt noch der Grand Slam-Sieg und es fehlt dann halt noch dieser Sieg. Und bei Andy Murray war es 2012 dann auch der Sieg in Wimbledon bei Olympia und dann ein Jahr später der Wimbledon-Sieg. Und vielleicht ist es ja ähnlich bei Alexander Zverev.
Ja, kann man gespannt sein, ob ihm das gelingt. Also Murray war ja wirklich eben auch irgendwo ein athletisches Wunder. Der ist gar nicht so viel kleiner als Alexander Zverev, auch wenn er ein bisschen anders hat. Der ist ein bisschen kompakter, ein bisschen breiter. Aber er kam eben aus dieser unglaublich sicheren Defensive und ist da ja dann eben auch an den Top 3, die es ja damals sich zumindest schon entwickelten, auch immer zerschellt. Und dann hat es diesen einen Sprung gegeben. Und er war jemand, der sich vor allem am Anfang seiner Karriere unglaublich schwer getan hat im Best-of-5-Matches. Auch in den ersten Runden hat er häufig sehr viel verpulvert, kam ganz häufig zurück von 0 zu 2 Sätzen oder musste doch noch in den fünften Satz. Da hat er am Ende mehr Effizienz reinbekommen und das wird dann wahrscheinlich am Ende auch der entscheidende Schritt von Zverev. Wie viel Effizienz gelingt es ihm, früh in Turnieren drin zu haben? Er wird vermutlich keine Grand Slams gewinnen, wenn er in den ersten drei Runden jeweils über den fünften Satz gehen muss. Dann wird er irgendwann die Zeche zahlen am Ende des Turniers. Und so war es auch bei Murray. Und jetzt, ja, kann man gespannt sein, wie sich so ein bisschen alles durchmischt. Ich glaube, es hängt schon davon ab, wie geht's mit Djokovic weiter, wie geht's mit Medvedev weiter, kommt Nadal nochmal zurück, den dürfen wir einfach nicht unterschätzen, macht einer von den Jüngeren schon im nächsten Jahr einen Sprung, geht ein Sinner auf einmal auf das Niveau in Alcaraz. Das sind so die Umstände, die Zverev natürlich nicht bestimmen kann. Und da sind Spieler dabei, die können mindestens sein Niveau erreichen oder sogar besser als er spielen, wenn es wirklich drauf ankommt. Aber er selber hat den sportlichen Schritt auf jeden Fall dahin gemacht jetzt.
Welcher Sieg hat dich mehr beeindruckt, der gegen Medvedev, der zweite, oder der gegen Novak Djokovic?
Medvedev. Djokovic, über den können wir gleich nochmal sprechen. Der hat ja hier schon seit ein paar Jahren nicht mehr gewonnen. Und immer wenn ich dem zuschaue, mittlerweile außerhalb der ganz, ganz großen Matches, finde ich, er hat schon einen gewissen Schritt zurückgemacht. Das soll jetzt nicht sagen, dass das kein beeindruckender Sieg von Zverev war. War es auf jeden Fall. Aber Medvedev ist derjenige, der mit ihm einer Generation ist, der auf seinem Level ist, gegen den er zuletzt häufiger verloren hat, gegen den er aber die großen Turniere wird gewinnen müssen in den nächsten Jahren. Das wird nicht alles allein von Djokovic abhängen. Von daher glaube ich, das war wichtiger gegen Medvedev. Hätte er das jetzt wieder verloren, was wären es dann 6 Niederlagen oder so in Folge, ja, dann glaube ich, hätte er langsam ein Problem bekommen. Und daher, das mit Djokovic ist schön, aber Djokovic, wenn er jetzt auf Djokovic in dem Grand Slam-Finale trifft, dann ist das nochmal eine andere Hausnummer als im Halbfinale der ATP-Finals. Mhm.
Alexander Zverev, über Djokovic sprechen wir gleich. Alexander Zverev gewinnt dieses Turnier, diese ATP-Finals, nachdem er in der Vorrunde erst gegen Matteo Berrettini einen faszinierenden ersten Satz gespielt hat. Der musste dann aufgeben, dann hat er das nächste Match hat er verloren gegen Daniil Medvedev und das letzte Spiel gegen Hubert Hurkacz konnte er gewinnen und deswegen zog er ins Halbfinale ein. Dort gewann er gegen Novak Djokovic und im Finale gegen Daniil Medvedev. Und Daniil Medvedev, da können wir mal reinhören, der hat nämlich sich auch über das Finale geäußert, nach dem 4-6 über Alexander Zverev beziehungsweise über dieses Finale und da hören wir jetzt mal rein.
Yeah, I think on this court, serve is really important. It was working pretty well. I actually felt like yesterday I could have served better already. It was only 3 aces and I didn't feel that amazing. Tough to say, maybe some tiredness of the body, maybe just mentally was not 100%, not that I didn't want to be, but definitely something was missing. I don't have the answer, to be honest, what, but yeah, it made the difference because even when it was in, it was not really going on the line, was not really, didn't have this spark, if we can say like this, on it. So it wasn't enough for Sasha, as a great player, to you know, be able to break me 2 times, which actually sometimes is in a way not too bad. But when you play in a Masters final on a fast surface, somebody who's serving like Sasha, it's enough to win the match. So for me, can talk about many things, but the serve was definitely the key today, and he was better at it.
Surf was definitely the key und ihm fehlte vielleicht so ein ganz kleines bisschen der Spark, also der Anzünder. Daniil Medvedev hat hier ein bemerkenswert gutes Turnier gespielt. Er hat nach dem ersten Match gegen Hubert Hurkacz hatte gesagt, ja, der Platz ist so schnell, ich hatte ja überhaupt keine Probleme bei meinem eigenen Aufschlag. Da hat er noch den ersten Satz im Tiebreak verloren, aber danach eigentlich keine Probleme mehr gehabt. Dann hat er gegen Alexander Zverev dieses wirklich fantastische Match gehabt, wo er mit 8-6 im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen hat und dann hat er gegen Jannik Sinner auch noch in drei Sätzen mit einem 7-6 im dritten Satz gewonnen. Im Halbfinale besiegte er dann Kaspar Rüth ganz, ganz klar. Daniil Medvedev hat mal wieder gezeigt, dass wenn er top drauf ist, wenn er wirklich zu 100% fit ist und er schien nicht mehr die mentale Fitness zu haben, beziehungsweise er schien auch so ein bisschen ermüdet zu sein, aber dann ist er immer noch wohl mit der beste Spieler, den wir auf Hardcourt im Moment haben und vor allen Dingen auf solch schnellen Hardcourts.
Ja, ich habe gerade überlegt, wie häufig hat er sich Surf abnehmen lassen? 3, 4, 5 Mal in der Woche. Also ja. Das ist natürlich schon extrem beeindruckend. Das darf man auch nicht unterschätzen. Darf man natürlich auch bei Zverev nicht unterschätzen. Bei allem, was wir gesagt haben, erstes Surf ist halt definitiv eins der besten auf der Tour. Zweiter hat hier gehalten. Hätte er hier wieder Doppelfehler-Ritis gehabt, dann wäre es unter Umständen alles anders ausgegangen. Aber wenn das passt, dann sind er und Medvedev im Moment eine Klasse über den anderen. Wenn wir jetzt mal Djokovic ausklammern, auch über Tsitsipas, über den wir ein bisschen später sprechen werden, bei dem es ja diesmal nicht so lief. Und Medvedev hat jetzt natürlich den Schritt gemacht, dass er das bei einem Grand Slam geschafft hat. Und kann sein, wenn er den nicht hätte, dass er irgendwo noch den Spark in sich gefunden hätte. Und ich muss sagen, ich sehe in ihm eben auch nicht so diesen Dominator, der irgendwie 5 große Titel im Jahr gewinnt, weil immer er, ja, dieses Feuer in sich finden kann. Irgendwie kann ich es mir noch schwer vorstellen. Trotzdem ist natürlich beeindruckend, was er in diesem Jahr abgezogen hat. Und dieser Grand-Slam-Sieg in New York, ja, das war die beste Leistung, die wir bisher von einem der Jungen gesehen haben, das auf dem Niveau durchzuziehen bis ganz ans Ende.
Aber Alexander Zverev hat hier eine Schwäche offenbart von Daniil Medvedev, die vielleicht dann auch im nächsten Jahr ja nicht ein Problem werden könnte, aber die durchaus von anderen angegriffen werden könnte. Die Vorhand ist so ein ganz kleines bisschen zerbröselt im Finale und die haben wir vorher schon gesehen, dass das nicht unbedingt der beste Schlag ist. Ist ja auch kein schulbuchmäßiger Schlag, möchte ich sagen, die Vorhand von Daniil Medvedev, aber sie ist ja so ein bisschen enttarnt worden dann auch in der letzten Woche.
Wobei, ist natürlich schon eine andere Nummer, ist das auf so einem ganz schnellen Court zu machen,
ja.
Als jetzt irgendwie auf einem mittellangsamen Hardcourt draußen, wo die Bedingungen anders sind. Ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Und an sich ist es natürlich wirklich erstaunlich, wenn man das moderne Tennis, vor allem ja eigentlich Damen- und Herren-Tennis guckt, bei so vielen Spielern und Spielerinnen ist die Vorhand einfach viel besser als die Vorhand. Tennis war über Jahrzehnte wirklich Aufschlag-Vorhand und die Volleys. Und Tennis hat sich sehr geändert. Heute ist es starker Aufschlag, unglaublich gute Defensive, tolle Rückhand und an guten Tagen ist die Vorhand noch dabei. Und ja, da irgendwie gibt sich Zverev, Medvedev, Djokovic nicht so viel, was das angeht. Und jetzt, ja, kann man gespannt sein, ob zum Beispiel Zverev es gelingen würde, bei den Australian Open genauso in diese Schwäche ranzugehen. Auf Sand würde er es wahrscheinlich schon schaffen, auf Rasen wäre es dann wieder eine andere Nummer, bei den US Open auch. Also ich denke, es wird immer so ein bisschen von den Bedingungen und von der Umgebung abhängen.
Daniil Medvedev hat hier das Finale erreicht. Lass uns über Novak Djokovic sprechen. Der, und darüber sprechen wir nachher noch, hat noch nicht angekündigt, ob er zu den Australian Open wird fahren können bzw. fahren wird. Der hat allerdings hier in der Vorrunde ein sehr, sehr souveränes Turnier gehabt. Gegen Kasper Ruud in 2 Sätzen, dann gegen Andrei Rublev ganz klar in 2 Sätzen und dann am Ende gegen Cameron Norrie auch noch ganz klar in 2 Sätzen. Er wurde nicht wirklich gefordert in der Vorrunde. Im Halbfinale hat er dann gegen Alexander Zverev verloren. Nach einem verlorenen Tiebreak hat er den zweiten Satz gewonnen, im dritten hat er dann verloren. Dann Djokovic hat seit 2015 die ATP-Finals nicht mehr gewonnen. Und man muss sich zwischendurch vielleicht auch noch so ein ganz kleines bisschen das wieder hervorholen. Djokovic hat hier in diesem Jahr 3 Grand-Slam-Turniere gewonnen. Er war nicht weit davon entfernt, das 4. Grand-Slam-Turnier zu gewinnen, den Grand-Slam zu gewinnen. Und am Ende der Saison hat man auch das Gefühl, auch jemandem wie Novak Djokovic geht so ein bisschen die Puste aus. Die Saison war schon sehr, sehr, sehr lang und jetzt kommen auch noch die Davis-Cup-Finals.
Ja, ihm geht die Puste aus und ich glaube, er hat irgendwann eine getroffen, in so einem Match gehe ich auch nicht mehr ran an die letzte Puste, die ich noch habe. Das macht er vielleicht in Grand Slam Turnieren, das wird er vielleicht noch bei 2, 3 anderen Events machen, aber nachdem er uns ja schon Anfang des Jahres angekündigt hat, nach den Australian Open, aller Fokus gilt jetzt in Grand Slam Turnieren, ich glaube, das war nicht nur eine Ansage an die Welt, das war auch eine Ansage an ihn, dass wirklich, ich bin bereit, mich in einem Grand Slam-Turnier körperlich total aufzugeben und an Level ranzugehen, was einfach kein anderer Spieler gehen kann. Wir müssen nur an das Halbfinale bei den French Open gegen Nadal denken. Was er da gemacht hat, war unglaublich. Aber er scheint mir nicht mehr bereit zu sein, das bei allen Turnieren zu machen. Und das ist auch völlig okay. Denn wie du sagst, er hat in diesem Jahr 3 Grand Slam-Turniere gewonnen, er wird das Jahr wieder als Nummer 1 beenden. Er ist, obwohl er hier jetzt seit 6 Jahren nicht mehr gewonnen hat, immer noch einer der besten Hallenspieler, den es gibt. Einer der besten Spieler beim Jahresendturnier. Und trotzdem scheint es mir fast wie so eine Business-Entscheidung gewesen zu sein. Nee, ich bin auch bereit, 100% zu geben, aber ich bin nicht mehr bereit, über diese 100% hinauszugehen, außerhalb der Grand Slams. Und wer will es ihm verdenken? Er hatte ja eigentlich nur noch das Ziel, mehr Grand Slams als die anderen beiden zu haben, vielleicht noch 2, 3 andere Rekorde zu holen. Und ist vielleicht dann schade für ihn, wenn er hier das Turnier nicht gewinnt, aber ich glaube, seine Welt geht nicht zu Ende, so wie es vielleicht nach den US Open auf gewisse Art und Weise passiert ist.
Novak Djokovic also im Halbfinale ausgeschieden. Der zweite Spieler, der im Halbfinale ausgeschieden ist, das ist Casper Ruud. Der hat hier insgesamt eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Er hat Cameron Norrie in 3 Sätzen besiegt, einen Ersatzmann, und er hat im letzten Spiel einen wirklich erschöpft wirkenden Andrei Rublev mit 7-6 im 3. Satz besiegt. Wir haben über Casper Ruud schon häufiger jetzt auch gesprochen, darüber, dass er eigentlich immer so ein bisschen nur als das Sandplatztalent galt, aber inzwischen dann auf dem Sprung ist, dann auch auf Hardcourts wirklich eine gute Bilanz hinzulegen. 24-10 ist seine Bilanz jetzt hier auf Hardcourts. Und er hat das Halbfinale, hat er, das müssen wir dann auch sagen, relativ chancenlos verloren. Aber Casper Ruud ist inzwischen so auf einem Weg, ich hätte jetzt gesagt, Top 5 bis, also Top 5, maximal Top 10 bei den auf Sandplätzen und Top 20 auf Hardplätzen. Ist das so, ist das halbwegs in deiner Sphäre, wie du ihn auch einschätzen würdest, wo Casper Ruud im Moment ist?
Tja, finde ich auch eine der ganz spannenden Fragen. Denn für mich war hier wieder eine positive Überraschung. Eigentlich war das ganze Jahr schon eine positive Überraschung. Ich denke, man konnte damit rechnen, dass er einen Schritt nach vorne machen würde. Aber eigentlich hat er 2 oder 3 Schritte nach vorne gemacht und läuft trotzdem noch unterm Radar. Einfach weil, ja, er hat nicht diese spektakuläre Ausstrahlung. Er ist halt irgendwie so dieser Arbeitertyp. Er ist auch nicht mit so viel Fanfaren damals auf die Tour gekommen. Er hat sich ja ganz langsam nach vorne gearbeitet. Aber wenn sich das anguckt, da steckt wirklich einfach eine kluge Strategie dahinter, auch wie er hier gespielt hat. Er kommt so ein bisschen aus dieser kontrollierten Offensive. Er hat diesen Spin drin, mit dem er angreifen kann, ohne zu viel Risiko gehen zu müssen. Er hat genug Athletik, um in der Abwehr viel aussitzen zu können. Der Aufschlag ist besser geworden, die Volleys sind besser geworden. Also er macht Fortschritte und zeitgleich ja, hat er irgendwie nicht bei seinen Stärken, die er so immer hatte, eingebüßt. Und die Kombination finde ich beeindruckend. Irgendwie fehlt mir die Fantasie, dass es außerhalb von Sand, wo ich glaube, dass er die French Open gewinnen kann, noch viel, viel weiter nach oben geht. Auf der anderen Seite müssen wir auch mal sagen, er hat einfach ein richtig gutes Jahr auf Hardcourts gespielt. Und jetzt kommt das ganz große Aber. Und das ist einfach da, bei den Grand Slam Turnieren ging ja nicht so richtig viel in diesem Jahr. Und da wird jetzt alles drauf ankommen. Also ich meine, dass er sich mit eher schwachen Grand Slam Turnieren hier für das Jahresendturnier qualifiziert hat. Chapeau, wie er sich hier verkauft hat, war er für mich quasi der zweitbeste, in Anführungszeichen, Spieler des Turniers. Wenn ich das jetzt an die Erwartungen kopple, dann muss er eigentlich nur sich hinter Zverev einordnen. Aber auf der anderen Seite ist die Frage, kann er das jetzt transportieren in die Grand Slams und auch gegen die ganz Großen, gegen die Spieler, die ja, die Zverevs, die Djokovics, die Medvedevs, auch Tsitsipas würde ich noch über ihm einordnen. Und das sind für mich so ein bisschen die großen Fragen. Aber insgesamt positive Überraschung und fand ich wirklich der zweitbeeindruckendste Spieler der Woche. Gerade wie er dieses Match gegen, ja, gegen Norrie gedreht hat und wie er dann den müden Rublev besiegt hat. Also, Chapeau, habe ich nicht mitgerechnet.
Casper Ruud, also so ein bisschen die Überraschung dieses Turniers, hat das Halbfinale erreicht. Kommen wir zu den anderen Spielern, die noch mitgespielt haben. Erstmal um die zwei, die ja nicht antreten konnten, zu ihrem zweiten Match. Das sind Stefanos Tsitsipas und Matteo Berrettini. Matteo Berrettini hat, ich habe es vorhin gesagt, einen faszinierenden ersten Satz gegen Alexander Zverev gespielt. Die Hütte war fast voll. Ich meine, 60% der Zuschauenden durften rein, beziehungsweise des Fassungsvermögens durfte rein an Zuschauenden. Sie waren komplett auf der Seite von Matteo Berrettini. Der erste Satz war fantastisches Tennis, wirklich, wirklich toll, spannend, emotional. Es war aufgeladene Atmosphäre. Es war wirklich super. Ja, und dann hat er wieder die gleiche Verletzung im Bauchmuskel aus dem Nichts quasi im zweiten Satz und musste dann das Turnier aufgeben, musste jetzt auch die Davis Cup Finals aufgeben. Vor eigenem Publikum ist das eine wirklich katastrophale Nachricht für Matteo Berrettini. Stefanos Tsitsipas hat schon länger Probleme mit dem Ellenbogen, hatte vorher noch gesagt, ja, nein, das mit dem Ellenbogen, ich fühle mich jetzt deutlich besser, hat dann das erste Match gegen Andrei Rublev verloren, hat dann aufgeben müssen und jetzt heißt es wohl, dass er sich operieren lassen muss am Ellenbogen, ähnliche Verletzungen wie Novak Djokovic vor Jahren.
Ja, also bei Berrettini, so leid es mir tut, muss ich natürlich irgendwie mittlerweile auch an Milos Raonic denken. Es ist, also irgendwie liegen die Parallelen auf der Hand. Dieses unglaublich starke Serv, beide zu große, muskulöse, durchtrainierte Typen und dann versagt der Körper doch irgendwie immer wieder. Hoffen wir, dass es bei Berrettini letztendlich nicht so kommt und dass er am Ende häufiger wird spielen können als der Milos Raonic, aber es ist natürlich schon total enttäuschend. Gerade ist er in so einem intensiven Match drin und vielleicht ist er am Ende fast ganz froh, dass er seinen ersten Satz verloren hat und dann nicht aufgeben musste irgendwie mit einer Satzführung gegen Alexander Zverev, aber es ist natürlich schon eine ganz bittere Geschichte, gerade weil er jetzt in die Phase seiner Karriere kommt, wo er eigentlich am meisten schaffen sollte. Also die nächsten 3-4 Jahre, vor allem wenn er schon ein bisschen verletzungsanfälliger Typ ist, und er brauchte, um in sein Spiel reinzuwachsen, dann ist jetzt eigentlich eben die Phase, wo er einen Grand Slam gewinnen sollte oder wo er größere Turniere gewinnen sollte. Und dann ist es natürlich einfach schon sehr bitter. Und du hast gesagt, selbe Verletzung, die er schon Anfang des Jahres hatte, ich glaube auch schon nochmal in der Vergangenheit hatte. Also mal gucken, wie er da am Ende mit umgeht. Und Tsitsipas, ja, macht mir langfristig nicht so viel Sorgen, aber kurzfristig natürlich schon. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und Sky Italia scheint das ja gemeldet zu haben, dann hat er gleich eine OP bekommen für seinen Ellenbogen. Und da ist natürlich die Frage, wie viele Monate setzt er denn damit aus? Also da kann ich mir irgendwie schwer vorstellen, dass wir den in Australien sehen. Und kommt er dann erst zum Sand wieder und dann ist ja schon ein Großteil seiner Punkte weg, wenn er bis Ende des Sandes nicht richtig in Form kommt. Also das ist für ihn schon eine bittere Geschichte. Und da ist auch irgendwie seit dem Ende der French Open nicht so richtig viel zusammengelaufen. Klar waren noch ein paar kleine Highlights dabei, aber irgendwie ist dieses ganze Konstrukt in sich zusammengefallen. Und er hatte dann ja schon gesagt, dass er immer wieder diese Probleme hat und die jetzt vermehrt nochmal gekommen sind in den letzten Monaten. Also vielleicht hat er da schon mit Problemen gespielt, aber auch das würde ihn wahrscheinlich nicht sonderlich froh und glücklich machen, wenn er wirklich schon länger damit Probleme hat. Und ja, kann man ihm nur alles Gute wünschen, dass er vor allem gesund von so einer OP zurückkommt und dann so schnell wie möglich.
Stefanos Tsitsipas und Matteo Berrettini waren so ein bisschen ja die Verlierer dieser Woche, weil sie dann auch verletzt sind und wir hoffen, dass sie beide Richtung Australian Open wieder zurückkommen, wobei ich mir bei Tsitsipas nicht so ganz so sicher bin, weil Ellbogenoperation, ich kann mir nicht vorstellen, dass die so schnell dann wieder weg ist. Ich bin kein Mediziner, aber das hörte sich jetzt nicht so richtig gut an.
Irgendwie hört sich nach 3, 4, 5, 6 Monaten an. Das Problem ist, dann befinden wir uns schon kurz vor den French Open oder so. Und er war ja, und das geht jetzt unter, weil das letzte Halbjahr echt nicht so gut gelaufen ist, aber er war ja beeindruckend gut auf dem Sand in diesem Jahr. Er hat ja repliziert, was ein Dominic Thiem da über Jahre gemacht hat und ist ja wirklich auf einem Niveau quasi unterwegs gewesen mit Nadal und mit Djokovic und hat Djokovic ja fast im French Open Finale besiegt. Er war ja wirklich nah dran. Und ist für ihn schon wirklich eine extrem bittere Geschichte. Auf der anderen Seite, wenn er das mit einer OP in den Griff bekommt, ja klar, dann passt, dann sollte er irgendwie es schaffen, zurückzukehren und auf ein hohes Niveau zurückzukommen. Aber ja, ist auf jeden Fall erstmal ein größerer Rückschlag. Und das ist natürlich auch etwas, was mir jetzt gerade mal auffällt und wir auch nicht vergessen dürfen. Medvedev und Zverev, natürlich auch zwei echt gesunde Typen. Wenig passiert in den letzten Jahren. Riesenvoraussetzung, um im Sport eine sehr gute bis überragende Karriere hinzubekommen, ist so wenig verletzt zu sein wie möglich. Und da können die beiden ja nur hoffen, dass das so weitergeht.
Und auf Holz klopfen. Lass uns noch über die vier anderen Spieler sprechen, die hier bei diesen ATP-Finals dabei waren. Hubert Hurkacz hatte sich sportlich qualifiziert, hat allerdings wirklich keine richtig gute Leistung abgeliefert. Das müssen wir so sagen. Am Ende ist ihm vielleicht dann auch ein bisschen der Saft ausgegangen. Jannik Sinner ist für Matteo Berrettini eingesprungen. Und das war vielleicht das Beste, was dem italienischen Publikum dann auch passieren konnte, dass ein Italiener einen Italiener ersetzt. Jannik Sinner hat dann das Beste draus gemacht, hat sein Match gegen Hubert Hurkacz gewonnen. Auch dort hat er dann so ein bisschen dann auch die Zuschauer angepeitscht gegen Daniil Medvedev, hat hat er dann verloren in drei Sätzen in einem wirklich atemberaubenden Match und richtig guten Match. Und dann können wir noch drüber sprechen. Andrei Rublev, ja, über den habe ich eben schon gesagt, der war einfach erschöpft am Ende. Und Cameron Norrie, da haben wir gesehen, da ist der Weg noch relativ weit Richtung Top 10 beziehungsweise Top 5.
Bin mir auch nicht sicher, ob wir den hier nochmal wiedersehen. Also jetzt nicht um ihn irgendwas zu dissen oder so, aber ich glaube, da haben wir den Höhepunkt erreicht. Da ist alles zusammengekommen aus Form und Umständen und ich denke, weiter nach oben wird es jetzt erstmal nicht gehen. Dass er sich irgendwie in den Top 20 hält oder Top 25 oder so, halte ich absolut für möglich, aber ich bin mir eben nicht sicher, ob er hier nochmal dabei sein wird. Also dafür sieht mir sein Spiel dann doch zu angreifbar aus. Und vor allem traue ich anderen größere Resultate zu. Aber er war natürlich eine positive Überraschung oder die positive Überraschung diesem Jahr. Werden wir sicherlich auch nochmal drüber sprechen in unserer Jahresrückschau-Folge. Bin mir relativ sicher, dass er der Aufsteiger des Jahres ist. Aber ich denke, hier ist er zu einem Ende gekommen. Auch wenn er sich hier wie immer teuer verkauft hat, guter erster Satz gespielt gegen Casper Ruud. Im zweiten hätte er das durchaus nach Hause bringen können. Aber hat sich dann so ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lassen und war dann aber auch die zwei folgenden Sätze gegen Ruud und dann auch gegen Djokovic relativ chancenlos. Und das ist wahrscheinlich auch, was man erwarten würde auf diesem Niveau, dass er dann doch relativ chancenlos ist. Dann war Rublev hier in der Gruppe mit drin. Ja, der wird sich, glaube ich, schon ärgern, dass er nicht ins Halbfinale gekommen ist. Den Anspruch muss er haben, auch wenn er erschöpft war in den letzten Wochen und man das sehen konnte. Aber da ist hier wieder was aufgetaucht, was natürlich schon ein Problem ist. Dieses Hektische, dieses so ein bisschen die Nerven verlieren. Und das ist ihm passiert in den Matches, dass er, wenn es mal gegen ihn läuft, dann läuft es halt auch gegen ihn. Und da hat er nicht so Mittel, um so richtig zurückzukommen, um da mal irgendwie so ein Stoppzeichen zu setzen. Und bei ihm denke ich schon, dass wir den hier öfter sehen werden, aber wenn der noch einen Schritt nach oben will, dann muss da noch irgendwas kommen. Da muss entweder der zweite Aufschlag besser werden oder er muss noch stabiler werden oder die Rückhand muss noch besser werden. Also der scheint mir auch eine natürliche Grenze erreicht zu haben. Da bin ich mir bei Hurkacz nicht so sicher, ob der eine natürliche Grenze erreicht hat, aber für mich war der persönlich die Enttäuschung des Turniers. Also das waren ja, fand ich, echt schon teils schwache Leistungen, dann auch gerade gegen Zverev. Kam irgendwie nicht so viel. Hätte ich mir von ihm auch irgendwie mehr erwartet. Und nach diesem ersten Satz gegen Medvedev ist er halt total blass und farblos geblieben und hat halt ganz viel einfach nur zurückgeschubst in den gegnerischen Court. Und das, hätte ich so vor dem Turnier nicht gedacht. Und dann gab es ja Gott sei Dank noch Jannik Sinner, der irgendwie ehrlicherweise ja schon ein bisschen was Phlegmatisches hat, aber hier irgendwie so seinen persönlichen Sinner-Swag entdeckt hat. Und dann, ja, mal geguckt hat, wie macht der Tiafoe das und dann mal das Publikum hier ein bisschen mitgenommen hat und das würde man ihm doch absolut mal wünschen. Also ich meine, wir sprechen gleich noch bei den Damen über eine, die das auch geschafft hat in der letzten Woche und wenn Sinner das hinbekommt, der ist ja ein spektakulärer Spieler und ich kann mir vorstellen, dass viele Zuschauende ihm auch gern zuschauen, aber er ist schon jemand, bei dem es manchmal dann schwer ist, irgendwie ihn emotional zu greifen und irgendwie emotional mit ihm Bahn zu fahren, denn das ist halt manchmal einfach ein bisschen phlegmatisch.
Bahnfahren mit Jannik Sinner, das wäre ein schöner Podcast-Folgentitel, aber das lassen wir dann jetzt hier mal. Jannik Sinner, also ja, er hat dann das Publikum tatsächlich dann auch mal abgeholt und hat am Ende wirklich einen guten Eindruck hinterlassen. Das waren die ATP Finals 2021. Wir werden das Dilemma nicht lösen, dass die Spieler am Ende des Jahres so ein bisschen auf Fell gefahren und dass das Niveau in der Vorrunde nicht so richtig gut ist, das werden wir wahrscheinlich nicht so richtig lösen können. Der Tenor der letzten Woche bei den Pressekonferenzen zum Beispiel war auch, die Saison ist zu lang, aber darüber sprechen wir ja auch schon, seitdem wir diesen Podcast zum Beispiel machen.
Du, da sprichst das Tennis seit Jahrzehnten drüber.
Ja, ja.
Aber da sind einfach zu viel widerstreitende Kräfte drin. Alle im Tennis wollen Geld verdienen. Und es gibt ein paar, die brauchen da nicht viel für. Das sind bei den Damen und Herren irgendwie so 8 bis 10 Leute, die einfach bei den Grand Slams und über Werbeverträge Millionen verdienen. Aber alle anderen tun das nicht. Weder die Spielenden, noch die Leute, die die Turniere veranstalten, noch die Touren. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Die Touren hängen total ab von ihren jeweiligen Jahresendturnieren. Die Veranstalter wollen so viele Turniere wie möglich haben. Und ja, diejenigen, die sich über Challenger und kleinere Turniere ernähren, die wollen so eigentlich das ganze Jahr durchspielen. Und von daher, der Widerspruch wird sich nicht aufheben lassen. Und dann wird es wohl an denjenigen liegen, die hier teilnehmen, dass sie sich ihr Jahr so gestalten, dass da halt mal Phasen drin sind, wo sie irgendwie für 4 bis 6 Wochen aussteigen können, selbst wenn das teilweise wohl schwierig ist.
Die Challenger Tour spielt noch bis Mitte Dezember weiter. So viel dazu. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die WTA Finals sprechen, weil die gab es nämlich über 2 Wochen hinweg, also von Mittwoch bis Mittwoch. Ich bin immer noch nicht dahinter gekommen, wieso, aber wir haben ein fantastisches Turnier gesehen und da haben die Verantwortlichen bzw. die Organisatoren entweder ein glückliches Händchen gehabt oder sie wussten von vornherein, was sie taten. Auf jeden Fall war es ein höchst stimmungsvolles Turnier mit sehr viel Klasse, weil die Frauen hatten nämlich ein bisschen Pause vor diesen WTA-Finals, um dann auch so ein bisschen zu regenerieren. Und wir haben am Ende wirklich famoses Tennis gesehen. Das gleich alles hier bei Chip in Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Garbiñe Muguruza hatte mal wieder eine dieser Wochen. Wir haben bei ihren 2 Grand-Slam-Turnieren, die sie gewonnen hatte, schon darüber gesprochen. Wenn sie ja so ein bisschen diese Welle erwischt, dann kann sie die auch reiten und kann dann auch bis zum Ende des Turniers hervorragendes Tennis spielen. Diese Welle hat sie geschafft, unter anderem vor allen Dingen dann auch vor dem Publikum, das sie geliebt hat. Lateinamerikanisches Publikum, sie hat es immer wieder betont, Mensch, die Leute sind hier auf meiner Seite, ich weiß, wie ich das beste Tennis hier spielen kann und so weiter. Garbiñe Muguruza hat ein Finale gegen Annette Kontaveit gewonnen mit 6:3 und 7:5. Dieses Match hatten wir in der Vorrunde schon gehabt und dort hatte Annette Kontaveit noch gewonnen. Hatte Garbiñe Muguruza auch schon gewonnen. Und Muguruza hat am Ende eine Spielerin gewonnen, die ein vielleicht versteckt gutes Jahr hatte. Es waren nicht die ganz, ganz großen Ergebnisse, aber Muguruza hat insgesamt ein sehr gutes Turnier gespielt und hier hat sie wieder alles überragt und man möchte ihr wünschen, dass sie solche Wochen dann wieder häufiger hat.
Sie ist ja eine absolute Bereicherung für das Spitzentennis. Sie ist ja auch wirklich eine Spielerin, die viel Ausstrahlung hat, die das aber jetzt ja auch nicht unbedingt immer zeigt und hier dann eine Möglichkeit bekommen hat. Und wir dürfen ja bei ihr nie vergessen, sie kommt ja eigentlich ursprünglich aus Venezuela und ihre Eltern, glaube ich, ein Elternteil aus Venezuela und der andere aus Spanien und sie ist dann mit 6, 7, 8 so ungefähr rübergegangen nach Spanien und ist dann da in eine der Akademien gegangen. Aber sie hat halt wirklich eine Verbindung hinein in diese Region der Welt und das hat sie ja von der allerersten Pressekonferenz herausgestrichen und war dann auch der absolute Publikumsfavorit und hat das dann aber nicht einfach nur hingenommen, sondern hat das für sich genutzt und ist ja nicht irgendwie vor Angst bei dem Gedanken untergegangen, sondern hat diese Welle geritten, wenn das auch ein schlimmes Bild ist oder ein sehr, sehr häufig benutztes Bild, aber ich glaube, hier passt's. Und wenn man jetzt guckt, wie ist ihr das gelungen in den letzten Matches, vor allem darüber, dass sie über die Vorhand einfach stabiler war als sonst, sie ist auch eine von diesen relativ groß, super athletisch, guter Aufschlag, guter Return, herausragende Rückhand, aber die Vorhand ist ein totaler Wackelschlag und daran erkennt man einfach immer, wie steht's um die Form von Muguruza. Und der Start ins Turnier war ja nicht so der gewünschte. Sie hat gegen Pliskova verloren, sie hat dann das Match gegen Krejcikova umgebogen. Ich glaube, da waren wir auch bei unserer letzten Ausgabe stehen geblieben, hat dann dieses Match gegen Kontaveit gewonnen, was sie gewinnen musste allerdings auch, wobei Kontaveit eben schon qualifiziert war und deswegen waren die Umstände natürlich auch etwas andere. Dann der Sieg im Halbfinale war ein wirklich beeindruckender gegen Paula Badosa, die in richtig guter Form gewesen war. Und dann das Finale war auch eine Nervengeschichte, dass sie das so schafft. Sie hat ein paar mehr Mittel als eine Annette Kontaveit, aber die hat einfach eine überragende Form in den letzten Wochen gezeigt und war besser als Muguruza. Und du hast angesprochen, sie hat ein versteckt gutes Jahr. Sie hatte einen sehr, sehr guten Jahresstart sogar. Sie war ja diejenige, die Naomi Osaka bei den Australian Open am Rande der Niederlage hatte, hat dann im Nahen Osten richtig gut gespielt, hat sich in Charleston verletzt und damit waren dann, auch wenn sie dann doch noch spielen konnte, de facto aber die French Open und Wimbledon dahin und dann musste sie sich im Sommer erstmal wieder in Form spielen und das hat sie auch gut gemacht, wenn auch nicht so überragend und hier dann hat sie wirklich so ein bisschen eins der Turniere ihres Lebens gespielt und hat sie auch genauso benannt und extrem beeindruckend. Jetzt nur die Frage, und ich denke, da geht's hin, kann sie einen oder vielleicht beide Grand Slams auf Hardcourt noch gewinnen, denn eigentlich ist sie ja vor allem eine sehr gute Hardcourt-Spielerin, auch wenn sie eben Siegerin in Wimbledon und bei dem French Open ist.
Ja, sie hat ihren den für sie vielleicht typischen Belag noch nicht gewonnen bei einem Grand Slam-Turnier. Und da, das wäre etwas, ja, was vielleicht als Ziel dann für nächstes Jahr dann auch gelten kann. Aber können wir einmal gerade darüber sprechen, wie diese Stimmung war und was die WTA für ein goldenes Händchen bei der Vergabe dieser WTA-Finals hatte? Weil es fühlte sich ein paar Wochen lang nicht so an, als ob die Spielerinnen überhaupt auch nur ein Jota Lust hätten, nochmal nach Mexiko zu reisen. Und am Ende, glaube ich, haben es alle sehr, sehr genossen. Auch die Doppelspielerinnen unter anderem, die vor richtig großem Publikum und vor allen Dingen vor sehr fachkundigem Publikum gespielt haben.
Ja, wenn wir jetzt nochmal einen Kontrast eben zu den Herren aufmachen, wo alles aussah wie immer, jetzt nicht schlimm, kann man sich für entscheiden, das alles aussehen zu lassen wie immer, aber hier hat das ein bisschen was Neues, Frisches, alleine schon von den Farben, die genutzt worden und dann die Stimmung war, ja, du hast gesagt, die war extrem beeindruckend. Na klar, nachmittags waren nicht so viele Leute da wie abends, die meisten Leute müssen halt irgendwie arbeiten nachmittags, aber abends war die Stimmung ja absolut überragend und da war es dann auch egal, ob es fürs Einzel und fürs Doppel war. Und ich kann nicht einschätzen, ob das jetzt ein einmaliger Effekt war, dass wenn das Turnier jetzt 3, 4, 5 Jahre lang zurückkäme, ob dann die Leute weniger enthusiastisch wären. Aber an sich gibt es ja einen Markt in Mexiko. Und es gibt immer wieder Turniere in Mexiko bei Damen und bei Herren. Und auch dort ist die Stimmung ja häufig überragend gut. Also würde ich mal tippen, dass es eigentlich, wenn das Turnier jetzt zum Beispiel dort bleiben würde, da ist ja eine gewisse Chance, sprechen wir nachher noch in dem Punkt Schwei-Teil drüber, dann kann ich mir vorstellen, würde sich das hier auch über Jahre fortsetzen. Und es war auf jeden Fall sehr schön anzusehen, dass das Publikum so viel Bock hatte, Teil auch dieses Turniers zu sein.
Ja, es war wirklich ein famoses Turnier und insgesamt auch sehr, sehr gute sportliche Leistungen. Unter anderem auch von Annette Kontaveit, die einfach ein zweites Halbjahr beziehungsweise ein drittes Viertel dieser Saison hatte seit Cleveland, seit dem August, wo sie kaum noch ein Match verloren hat und wo sie einfach, seitdem sie zusammen mit Dimitri Tursunov arbeitet, einfach kaum noch Matches verloren hat. Sie hat hier die Vorrunde dann auch gewonnen. Du hast es eben gesagt, gegen Garbiñe Muguruza hatte sie verloren, weil sie dann auch zu dem Zeitpunkt schon qualifiziert war und vielleicht nicht mehr alles reingesteckt hat. Dann hat sie ein sehr, sehr enges Match gegen Maria Sakkari im Halbfinale gewonnen. Maria Sakkari, die hier auch sehr, sehr gut drauf war bei diesem Turnier. Und dann im Finale hat sie in 2 Sätzen gegen Garbiñe Muguruza verloren. Vielleicht sogar eine ganz, ganz kleine Enttäuschung, aber ich bin hochgespannt auf die 2022er Version von Annette Kontaveit.
Naja, vor allem wenn man es in den Kontext von 2021 setzt, wenn man jetzt auf ihr Jahr schaut, dann hat sie ja nur in Indian Wells und hier ist überhaupt über die dritte Runde hinaus geschafft bei größeren Turnieren. Und größere Turniere für mich jetzt die Masters-Turniere und die Grand Slams. Bei allen anderen ist sie erste, zweite, dritte Runde rausgegangen. Und jetzt in den letzten Wochen hat sie dann einen enormen Sprung hingelegt, dann unterfüttert mit ihren Erfolgen bei den 250er und 500er Turnieren. Und jetzt natürlich die große Frage, kann sie dieses Niveau transportieren? Dann ist sie eine 10 besten Spielerinnen auf der Tour, einfach weil sie athletisch ist, weil sie den Ball unglaublich tief halten kann. Und das sind ja schon mal 2 sehr gute Voraussetzungen. Und dann hat sie im Moment genug Selbstvertrauen auf ihren Grundschlägen, um auch genug Rallyes beenden zu können. Und das ist eine Kombination. Man muss sie dann nur auf die andere Seite vom Netz des Finals gucken. Die kann zu Grand Slam-Siegen führen. Aber jetzt bin ich eben wirklich gespannt. Waren jetzt Indian Wells und hier das Jahresendturnier die großen Ausnahmen? Oder schafft sie es jetzt bei den größeren Turnieren auch im nächsten Jahr, sich zumindest regelmäßig ins Viertelfinale oder so zu spielen? Und ihr Vorteil ist ja jetzt, sie hat sehr, sehr viele Punkte Ende des Jahres gemacht. Das heißt, die verliert sie jetzt auch für eine lange Zeit nicht, auch für die 4 Grand Slam Turniere des Jahres nicht. Und sie wird bei allen hochgesetzt sein und sollte dementsprechend eigentlich auch Chancen bekommen. Und wenn sie die nutzen kann, dann wird sie sich vermutlich ziemlich langfristig da oben etablieren. Und da ist eben der Vorteil. Jetzt die Punkte geholt, kriegt sie einen Freifahrtschein für die nächsten 8 bis 10 Monate, kann sie den nutzen. Wenn sie so spielt, ja. Aber es gibt halt auch eine Chance, dass sie wieder zurückfällt dahin, wo sie war. Dass sie eben nicht über diese ersten 3 Runden bei den größeren Turnieren hinauskommt.
Eine der spannenderen Geschichten auf jeden Fall dieser nächsten WTA-Saison mit Annette Kontaveit, weil so ein ganz kleines bisschen unterschätzt man sie ja schon.
Ja, aber ja auch irgendwo zurecht. Also meinen sie war jetzt über Jahre eben auch, es gibt ja bei Herren und Damen, es gibt immer so diese Spieler und Spielerinnen, die repräsentieren irgendwie so eine Ranking-Region. Wir haben früher eben Ferrer immer so diesen Türsteher genannt für die Top 5 genau. Oder so. Aber die gibt es ja überall immer wieder im Ranking und sie ist auch so eine gewesen. So immer so zwischen 20 und 25, ganz viele von denen besiegt, die unter ihr stehen, aber auch häufig gegen die verloren, die über ihr stehen und kaum ganz große Matches gewonnen. Und da ist er aber auf konstantem Niveau. Und jetzt ist halt die Frage, kann sie diese Konstanz 2 Level hochheben? Dann ist sie zumindest Türsteherin für die Top 10. Aber wenn sie es nicht kann, dann war das vielleicht der eine herausragende Sommer oder Herbst, Winter, demnach, wo man auf dem Globus ist. Ich meine, wir haben das immer wieder auch gesehen. Zum Beispiel eine Caroline Garcia hat ja auch mal so einen überragenden Herbst hingelegt und ist dann aber auch ehrlicherweise wieder zurückgefallen ins Feld. Und kann passieren, dass es mit Counterweight auch so ist. Aber man muss auch sagen, sie hat einen sehr, sehr guten Trainer natürlich an ihrer Seite. Ich glaube, das können wir mittlerweile bei Dimitri Tursun auch sagen. Und vor allem, der hat ja mit ihr noch keine Vorbereitung gemacht. Der hat mit ihr noch keine ganze Saison gemacht. Also vielleicht steckt da noch so ein bisschen an Potenzial drin, um da diesen Schritt weitergehen zu können.
Lass uns über die beiden Halbfinalistinnen sprechen, Paula Badosa und Maria Sakkari. Maria Sakkari hatte in der Vorrunde vielleicht das Match dieser Woche gegen Arina Sabalenka mit 7-6, 6-7 und 6-3 gewonnen. Es war eine Night Session, es war eine fantastische Stimmung, das Publikum komplett auf Zinne, auch beide Spielerinnen komplett auf Zinne. Und Sakkari hatte dann ein wirklich hochemotionales Match mit 6-3 im dritten Satz gewonnen, ist dann dadurch ins Halbfinale gekommen, hat dort gegen Annette Kontaveit ganz knapp verloren mit 1-6, 6-3, 3-6. Am Ende steht eine sehr erfolgreiche Saison für Maria Sakkari, die im griechischen Tennis jetzt am Ende des Jahres die besseren Schlagzeilen bekommen hat. Leider dann auch aufgrund der Verletzung von Stefanos Tsitsipas, aber die inzwischen fast relativ gleichberechtigt dort stehen kann in den Schlagzeilen, in den griechischen Tennisschlagzeilen, weil sie ein richtig, richtig gutes Jahr hatte. Und Paula Badosa, die hat sowieso überragt hier in dieser Woche, beziehungsweise dann auch in den letzten Monaten.
Ja, irgendwie tut mir Sakkari ein bisschen leid. Hat er jetzt wirklich einige Halbfinals in diesem Jahr verloren, unter anderem 2 Grand-Slam-Halbfinals. Und auch hier hatte sie ja wieder Break-Führung im dritten Satz und hat das dann doch ziemlich fix abgegeben gegen Kontaveit. Hat dann wieder ein längeres Aufschlagspiel, glaube ich, danach gehabt und das auch wieder abgegeben. Und hat dann aus einer 3-2-Führung den dritten Satz gegen Kontaveit noch mit 3-6 verloren. Und das ist ja, was wir in diesem Jahr immer wieder gesehen haben. Und das lässt sich, glaube ich, auch erklären. Ihr Aufschlag ist besser geworden über die Jahre, aber der muss sich verstecken hinter anderen Aufschlägen. Und ihr Return ist ganz gut, aber auch noch nicht Top 10 gut. Und sie hat diese überragende Füße, sie hat sehr, sehr solide Grundschläge, sie hat hier die meisten Vorhand-Winner in der ganzen Woche gelandet, auch weil sie natürlich so viel Topspin drin hat und das bei den Höhenbedingungen perfekt gepasst hat. Aber für mich ist eben wirklich die Frage, kann sie noch den Schritt nach vorne gehen oder hat sie jetzt wirklich das Maximum aus dem Serve rausgeholt und das Maximum aus dem Return rausgeholt? Wenn ja, dann glaube ich, war das ein überragende Jahr und dann wird sie eher ein bisschen zurückfallen in der Weltrangliste. Wenn nicht, dann ist vielleicht noch ein halber oder ein Schritt drin. Und das würde dann zum Beispiel bedeuten, mal ein Grand-Slam-Finale zu erreichen oder ein Finale hier wie bei so einem Turnier. Ansonsten habe ich das Gefühl, sie ist wirklich sehr, sehr nah am Maximum dran. Und das kann man aber ja auch über die allerwenigsten sagen, dass sie das im Profi-Tennis geschafft haben. Also das soll kein Tick sein, sondern es war ein, dass sie es geschafft hat. Aber ich frage mich, ob es ein Limit gibt. Und wenn ja, ist das erreicht. Und ich glaube, dass Badosa ein höheres Limit hat. Da ist sie noch nicht dran, da ist sie noch von entfernt. Aber da steckt, glaube ich, noch mehr drin. Die ist ja auch, und das hat sie hier wieder unterstrichen, die ist wirklich so eine absolute Kämpfernatur. Die hat ja dann selbst im zweiten Satz ihres Matches gegen Iga Świątek, wo es für sie um gar nichts mehr ging, auf einmal irgendwie noch versucht, dieses Match umzudrehen und zu gewinnen. Und das ist beeindruckend. Vielleicht wird sie es nachher auch nicht mehr tun, damit sie mehr Kraft hat für das Halbfinale gegen Muguruza. Aber ich finde, generell steckt da so viel drin. Attitüde muss sie sich hinter einer Sakkari nicht verstecken, aber sie hat ein paar Zentimeter mehr und sie hat mehr im Aufschlag drin. Da kann sie auch noch mehr rausholen. Sie kriegt unglaublich Tiefe in die Schläge rein. Sie kann einen Court breit machen. Also da ist, glaube ich, da ist noch mehr drin. Muss nicht heißen, dass sie das abruft, aber da ist einfach von den Voraussetzungen her schon einiges. Und ich habe sie am Anfang des Jahres nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich zugeben. Aber ich finde, sie hat sich völlig zu Recht da oben etabliert.
Finde ich auch. Und sie hat ein sehr, 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 sehr powervolles Tennis und ein sehr beeindruckendes Tennis, wenn es gut drauf ist. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie es dann im nächsten Jahr dann bei ihr dann weitergehen wird. Lass uns über die Spielerinnen noch sprechen, die in der Vorrunde ausgeschieden sind. Bei Barbora Krejčíková war am besten am Ende der Tank so ein bisschen leer. Sie hat dann noch sogar die Doppel-WTA-Finals an der Seite von Katerina Siniaková gewonnen im Finale gegen Subajé und Elise Mertens. Also das muss man auf jeden Fall noch mit dabei sagen. Allerdings schien der Tank im Einzel leer. Carolina Plíšková hat ein bisschen Pech gehabt, da, dass sie das Halbfinale nicht erreicht hat. Hatte nämlich auch 2 Siege und nur 1 Niederlage und ist als quasi beste Spielerin dann ausgeschieden. Arina Sabalenka hatte dieses Match gegen Maria Sakkari, was sie auf dem Schläger hatte. Und Iga Świątek, bei der sah es so aus, als ob dann auch die Saison sehr, sehr lang war. Sie war, da haben wir schon beim letzten Mal drüber gesprochen, nach ihrem ersten Match, sehr emotional. Am Ende hat sie einen Sieg geholt und ist allerdings, und auch das haben viele gesagt, sie ist erst 20 Jahre alt, nächstes Jahr kommt sie wieder und dann können wir mal sehen. Wir sollten bei diesen Spielerinnen dann auch nicht den ganz zu hohen Maßstab erstmal ansprechen. Sie ist noch dabei, sich in dieser Weltspitze dann zu etablieren.
Ich habe mir zu ihr hier aufgeschrieben, meine Notizen, ein Jahr mit konstanten Resultaten, aber nicht unbedingt mit konstanten Leistungen. Und ich glaube, das ist es. Sie hatte eine völlig überragende Leistung im Jahr 2020, als sie die French Open gewonnen hat und als sie an 21 aufgelaufen ist und bei den French Open ja auch wieder im Viertelfinale stand, haben, glaube ich, die wenigsten daran gezweifelt, dass das Turnier wieder gewinnen wird, weil das Hoch so hoch gewesen war in 2020. Und dann ist sie da ausgeschieden. Und das ist generell, was wir in diesem Jahr gesehen haben. Sie hat sich in viele gute Positionen reinmanövriert. Sie war auch die Einzige, die bei allen Grand Slams mindestens das Achtelfinale erreicht hat. Aber sie hat nicht den einen großen Coup landen können. Und jetzt kann man entweder sagen, das war ein Rückschritt, weil eben der große Coup nicht gelungen ist. Oder man kann sagen, sehr beeindruckend, hat sich da wirklich etabliert. Und ich würde zu zweiterem tendieren. Das ist ja auch so ein bisschen, wir hatten über Emma Raducanu immer wieder in den letzten Wochen gesprochen. Ich glaube, das ist das Traumjahr von Emma Raducanu im nächsten Jahr, sich mit Resultaten irgendwie so Top 20, Top 50, Top 10 zu etablieren, weil ja schon das Wissen da ist, ein Grand Slam kann gewonnen werden. Und das Wissen ist ja bei Świątek auch 100% da. Und gerade auf Sand wird sie über die nächsten Jahre immer zu den Favoritinnen bei den French Open zählen. Also ich würde mir da wenig Sorgen bei ihr machen und würde mal sagen, das Grundniveau ist Top-10-Spielerin und von da kann ganz, ganz viel passieren. Vor allem, wenn man so konstant ist, wie sie es ist. Und Konstanz ist ja etwas, was Karolina Plíšková über Jahre ausgezeichnet hat. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass die sich echt ärgern wird. Die hat sich rein, oder die hat es geschafft, wieder zur Weltspitze aufzuschließen, nach einem echt nicht guten Start ins Jahr und dann tolles Turnier in Wimbledon, danach richtig gute Wochen gehabt und eigentlich hätte sie hier in das Turnier reingehen müssen und sich sagen müssen, ich bin hier neben Muguruza die erfahrenste, über Jahre die konstanteste, eigentlich auch die beste. Wenn ich jetzt mal so selber drauf gucke, dieses Turnier will ich gewinnen, dann habe ich mal noch einen richtig großen Titel. Und dann, ja, mit ein bisschen Pech ist sie ausgeschieden, aber zum Pech muss man eben auch dazu sagen, sie hat gegen Kontaveit und Krejčíková 2 Sätze mit jeweils 0-6 verloren. Das sollte ihr mit ihrem Surf eigentlich nicht passieren. Und ja, das ist schon ein bisschen enttäuschend. Und dann wird sie eben zu Krejčíková rüber gucken, die vor einem Jahr noch nicht mal in den Top 100 war und dann in diesem Jahr beim Grand Slam Turnier gewonnen hat, auch 3 überragende Monate hatte. Und jetzt am Ende total erratisch im Einzel war, aber eben diesen einen Grand Slam-Titel mitnehmen kann und natürlich unglaubliche Erfolge noch im Doppel. Und Sabalenka, denke ich, fällt auch eher in diese Ärgern-Kategorie. Die hat zwar viel Liebe hier bekommen, aber auch die muss ja eigentlich den Anspruch gehabt haben, das Turnier hier zu gewinnen. Also neben Plíšková sicherlich diejenige, die sich sagen musste, hey, hier, das ist jetzt mein Turnier. Das will ich gewinnen, das muss ich gewinnen. Und sie am Ende nicht gelungen, war ein gutes Stück davon entfernt. Und jetzt kann die Mission im nächsten Jahr ja eigentlich nur sein, sie holt sich ein Grand Slam-Turnier. Sie ist jetzt etabliert, sie gehört dazu auf der WTA-Tour und jetzt geht es darum, ein Grand Slam-Turnier zu gewinnen.
Absolut. Und vielleicht wird es das ja nächstes Jahr geben. Wir werden dann auch in unserer Rückschau so ein bisschen auf 2022 vorausschauen. Dann werden wir mal gucken, vielleicht auch mal ein paar Tipps abgeben, wer denn nächstes Jahr die Grand Slams gewinnt. Da haben wir immer sehr, sehr großen Erfolg mit gehabt, Philipp und ich in den letzten Jahren bei unseren Vorschauen bzw. Rückschauen. Wir müssen noch ein absolutes Versäumnis von uns beiden dann auch hier korrigieren. Wir haben in dem letzten Podcast nicht über die Billie Jean King Cup Finals gesprochen. Und das passiert uns eigentlich nicht. Und das ist in unseren 7 Jahren Podcast sehr selten passiert, dass wir Themen vergessen haben. Wir haben die Billie Jean King Cup Finals beim letzten Mal vergessen. Es ist vielleicht auch ein Zeugnis dessen, dass dieser Billie Jean King Cup ja in Prag gespielt worden ist und die Matches der Tschechinnen vor durchaus gut besuchtem Haus durchgeführt worden sind. Ansonsten allerdings, dass so ein bisschen nebenher gelaufen ist, dieses Turnier. Am Ende hat es die russische Tennisföderation gewonnen. Wir können nicht Russland sagen, weil Russland bei diesen Wettbewerben noch ausgeschlossen ist. Es muss als russische Tennisföderation genannt werden. Daria Kasatkina und Lyudmila Samsonova gewannen im Finale gegen Jill Teichmann und Belinda Bencic. Kasatkina gegen Teichmann in 2 Sätzen, Samsonova gegen Bencic in 3 Sätzen. Also die Russinnen sind die ersten Sieger der Billie Jean King Cup Finals, die in Prag ausgetragen worden sind. Am Ende waren es die beiden stärksten Nationen. Das Problem ist allerdings, was auch die Davis Cup Finals haben, sobald keine tschechischen Spielerinnen auf dem Court waren, war sehr, sehr viel tote Hose.
Naja, und wir gucken jetzt, ich habe gerade noch die Gruppen der WTA Finals vor mir, da war eine Spielerin dabei. Das war Barbora Krejčíková. Der Rest war nicht dabei. Entweder weil sich die Nation nicht qualifiziert hat oder weil sie in relativ weiser Voraussicht schon rausgezogen haben. Denn so schön das natürlich auch ist, einen Fed Cup bzw. Billie Jean King Cup zu gewinnen am Ende, gerade von Jahren, wo es finanziell jetzt nicht mehr ganz so toll zugeht wie noch vor ein paar anderen Jahren, zählt so ein WTA-Final sicherlich mehr für die allermeisten. Und das darf man nicht vergessen. Also es war dann ein Turnier, was von einer geschlossenen, von einer guten Mannschaft gewonnen wurde. Und das kann man wirklich bei den Russinnen sagen. Die hatten auch alle ein richtig gutes Jahr, aber keine war dabei, die ein überragendes Jahr hatte. Und eigentlich war das Turnier ja gedacht so ein bisschen zur weiteren Krönung von Krejčíková, die dann aber auch da schon ihre Einzelspiele verloren hat. Im Doppel war das, da ist ja gar nicht angetreten, aber im Einzel war das ja eigentlich eben wie gemacht für sie, aber da hat man schon gemerkt, ihr geht so ein bisschen die Power aus und sie hatte jetzt ja auch 6 Spiele in Folge verloren und es waren auch andere große Namen dabei. Ich meine, Angelique Kerber war vor Ort, Belinda Bencic war dabei, aber die gesammelte Weltspitze war es nicht. Und jetzt wird auch in den nächsten Jahren natürlich die Frage sein, wie platziert man das Turnier? Eigentlich sollte es ja im April sein, damals in Budapest. Kann mir vorstellen, dass da auch mehr Spitzenspielerinnen dabei gewesen wären. Aber an sich, ja, ich glaube, dass wir es vergessen haben, ist wirklich Ausdruck dessen, dass auch die Tennislandschaft das Turnier ein bisschen vergessen hat. Und ich vermute fast, wir werden in der nächsten Folge über den Davis Cup dann ausführlich sprechen, dass dem Davis Cup ein bisschen was Ähnliches passieren kann. Da sind auch 1, 2, 3 richtig überragende Spieler dabei, aber ansonsten ist es eher die breite Masse, die es dann ausmacht.
Und das Problem ist dann ja auch, es ist jetzt schon auf 3 Standorte ausgeweitet worden, Turin, Innsbruck und Madrid. Und jetzt ist in Innsbruck, wird vor Geisterkulisse gespielt werden, weil in Innsbruck bzw. in Österreich jetzt ein 2-wöchiger Lockdown beschlossen worden ist und die Menschen nicht zum Tennis kommen können. Und auch das wird, glaube ich, dann eine eher zähe Geschichte. Aber wir werden beim nächsten Podcast dann darüber sprechen und während dieser 2 Wochen oder während dieser 10 Tage dieser Podcast werde ich zwischendurch zum Beispiel auch mit Lukas Zara über die Davis Cup Finals sprechen. Das waren die Ergebnisse bei den Frauen. Wenn wir uns gleich wieder hören, müssen wir uns um eine ganz bestimmte Frau noch kümmern, um eine ganz bestimmte Spielerin, frühere Weltranglistenerste im Doppel, Peng Shuai. Die ist verschwunden, beziehungsweise sie ist wohl wieder aufgetaucht jetzt. Aber es gibt sehr, sehr schlimme Nachrichten rund um sie. Und es gibt einen Punkt, den die WTA hier gemacht hat, der auf den ersten Blick sehr, sehr stark aussieht. Das alles gleich in den News der Woche hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Es war Ende Oktober oder Anfang November. Da erschien auf der Plattform, auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo, ein Posting der Spielerin, der Tennisspielerin Peng Shuai. Peng Shuai, die Mitte der 10er Jahre zusammen mit Su Weijie eins der besten Doppel der Welt gebracht hat, beziehungsweise geliefert hat und die selber mal unter den Top 40 stand. Sie bezichtigte einen hohen Parteifunktionär der Kommunistischen Partei Chinas, der sexuellen Missbrauchs. Sie hatte gesagt, dass sie vor Jahren mit ihm Sex gehabt hätte, dann jahrelang nichts von ihm gehört hätte und dann, dass sie eine Affäre begonnen haben. Sie sagte selber von sich dann, dass sie kein guter Mensch gewesen sei, beziehungsweise dass auch sie einen Teil der Schuld trägt. Aber sie wollte das jetzt nach vorne bringen, das, was ihr angetan worden ist, sexueller Missbrauch durch einen hohen Parteifunktionär. Dieses Posting war innerhalb von einer halben Stunde gelöscht auf der Social-Media-Plattform Weibo. Inzwischen kann man nicht mehr nach Tennis auf dieser Plattform suchen und nach der Spielerin Peng Shuai auch nicht. Peng Shuai ist danach verschwunden. Man konnte sie nicht mehr erreichen. Steve Simon, der CEO der WTA, hatte dann auch mitteilen lassen, dass er über sämtliche Kommunikationskanäle, die er eigentlich für Spielerinnen zur Verfügung hat, sie nicht erreichen konnte. Jetzt tauchten in den letzten Tagen Videos auf aus einem Restaurant, bei einem Jugendturnier, wo Peng Shuai dann auch gezeigt worden ist. Lächelnd, dann auch, dass sie gezeigt worden ist mit einem Datum. Es hatte so ein bisschen den Anschein, wie wenn bei einer Entführung der Entführte bzw. die Entführte eine Tageszeitung in die Höhe halten muss, damit die Menschen erkennen, dass die Aufnahme aktuell ist. Peng Shuai durfte bislang noch nicht sprechen. Sie hat wohl mit IOC-Präsident Thomas Bach sprechen können, aber freisprechen konnte sie im Moment noch nicht. Philipp, das ist ein Fall, der die letzten 3 Wochen hochgekommen ist, der dramatisch ist und der kurz vor den Olympischen Spielen eine ganz fiese Nachricht für das IOC ist, die gewohnt schwammig ist, wo wir aber festgestellt haben, dass in den letzten Wochen die WTA einen ziemlichen Standpunkt gesetzt hat und gesagt hat, nein, so können wir nicht weitermachen und wir verlangen, dass Peng Shuai gesprochen werden darf und dass sie freisprechen darf. Ansonsten, und das ist bislang erst nur eine Drohung, werden wir unsere Geschäfte aus China abziehen. Das ist eine dramatische Geschichte.
Ja, dramatische und komplexe Geschichte. Also du hast es ja jetzt gut aufgearbeitet. Als Ergänzung, wer das auch nochmal ein bisschen näher verstehen will, ich fand, da war ein guter Artikel auf dem Spiegel, letzten Freitag müsste gewesen sein, vom Peking-Korrespondenten, ich glaube, der ist Georg Farion, der hat das so ein bisschen auch kontextualisiert, eben der Politiker, dann wirklich ein mächtiger Politiker innerhalb der kommunistischen Partei und er hat das, also ich glaube, er hat kontextualisiert und B, wahrscheinlich ein besseres Verständnis natürlich der chinesischen Gesellschaft, aber auch dessen, was sie dort geschrieben hat. Der Post war ja auch nicht auf Englisch. Von daher, wer da nochmal irgendwie einen richtig guten Kontext haben will, den Artikel kann ich empfehlen, war am letzten Freitag. Und jetzt das Ganze, ich meine, das vom IOC, da kann man irgendwie wieder mal nur den Kopf schütteln. Es gibt ja dann auch diese kurze Nachricht des IOC dazu, wo gesagt wird, er hätte mit Peng Shuai gesprochen. Da wird ja nur gesagt, ja, sie ist also am Leben, alles ist gut, aber es wird ja nicht erklärt, warum sich alle überhaupt um sie Sorgen gemacht haben. Und das ist ja, was auch jetzt noch im Raum steht, dass, ja, sie ist aufgetaucht, sie ist am Leben, aber sie scheint ja nicht frei sprechen zu können. Und es wird nicht thematisiert, warum sich alle um sie überhaupt diese Sorgen gemacht haben. Und ja, das mag eine vertrackte Situation für das IOC sein, aber sind wir ehrlich, das IOC ist jetzt natürlich auch nicht der menschenfreundlichste Verein auf der Welt. Und so wirkt das halt im Moment wieder. Und wenn wir jetzt nochmal eben dazu rückgehen zu Peng Shuai an sich, die ist ja wirklich aus einer ganz spannenden Generation chinesischer Spielerinnen. Sie ist, man kann sie mit Li Na zusammentun und beide waren ja so ein bisschen Rebellinnen, auch gegen dieses System. Es war damals noch nicht so komplett verstaatlicht wie heute. Also das chinesische Sportsystem funktioniert ja an sich so, du wirst früh, wird erkannt, wo deine sportlichen Fähigkeiten sein können und dann kommst du in diese Schiene hinein und entweder schaffst es nach oben oder nicht. Im Tennis funktioniert es ja aber selten so, dass das irgendwie staatlich angeordnet werden kann. Es gibt ja irgendwie andere Outlets und die beiden haben sich ja immer wieder außerhalb dieses Systems bewegt. Li dann, indem sie ja zum Beispiel ausländische Coaches auch angeheuert hat und zwischendrin auch zurückgetreten ist. Und auch Peng Shuai hat das System ja immer wieder kritisiert und sich auch außerhalb dieses Systems bewegt. Und wir dürfen wirklich nicht vergessen, sie hat es auf 13 in der Einzelweltrangliste geschafft, war aber Jahre eine der besten Doppelspielerinnen, war eine, die ganz lang dabei war und die ja wirklich auch zu dieser WTA-Familie dazugehört hat. Also das so ein bisschen bei ihr als Kontext. Sie ist ja nicht irgendeine Spielerin, sondern sie ist eine der Spielerinnen, vor allem natürlich eines der Gesichter des chinesischen Tennis gewesen. Und an sich ist dieser Fall natürlich unglaublich tragisch, aber es war wahrscheinlich auch leider abzusehen, wo es hingehen könnte. Ich meine, sie hat das jetzt selber in ihrem Post da auch thematisieren, mit der, ich glaube, sie hat das Bild gewählt, die Motte, die dem Licht zu nahe kommt. Und genau das dürfte ja hier auch passiert sein. Und jetzt ist natürlich für sie ganz persönlich die Frage, wie wird sich das jetzt ausgestalten? Wie wird die Führung mit ihr umgehen? Das kann man sich nur ausmalen und trotzdem das Beste für sie hoffen, dass sie aus der Situation irgendwie herauskommt. Und ja, dann muss man zeitgleich sagen, es ist natürlich schon sehr beeindruckend, was die Simon dort gemacht hat. Die WTA geht manchmal so ein bisschen in ihrem Chaos unter. Bester Ausdruck ist diese Website, die einfach, ja, wo häufig viele Sachen nicht funktionieren, aber er hat hier wirklich öffentlich Druck aufgebaut und hat den Druck gehalten. Er hat sich eben nicht damit zufrieden gegeben, dass Thomas Bach gesagt hat, ja, wir haben mit ihr gesprochen, sie ist nicht verschwunden, und er hat sich nicht von Bildern aus der Ruhe bringen lassen, sondern hat ganz klar eingefordert, was er hier will, nämlich mit ihr sprechen, ohne dass andere Personen dabei sind. Und finde ich beeindruckend. Er hat es gut nach außen kommuniziert. Und ja, das könnte und dürfte längerfristig was für die Tour bedeuten, die unglaublich abhängig ist von China. Aber dass er da das über das kurzfristige Geld zumindest gestellt hat, finde ich sehr beeindruckend.
Den Artikel, den Philipp angesprochen haben wir in den Shownotes verlinkt, ist hinter der Paywall bei spiegel.de zu finden, und auch ich habe ihn gelesen und auch ich fand ihn sehr beeindruckend. Ja, dieser Stand, den Steve Simon da eingegangen ist, er ist sehr, sehr mutig gewesen. Forbes.com hat letzte Woche dann auch veröffentlicht, ja, ungefähr 30% der Einnahmen der WTA sind aus China. Nächstes Jahr sind 10 Turniere in China geplant. Wir sprechen immer über diesen Ostasien-Swing, dann auch mit Turnieren dann in Japan, aber viele Turniere dann zum Beispiel Shanghai, dann auch in China. Und wir sprechen darüber, welche Wirkung und welche Wichtigkeit dieser Markt China hat. Und dass Steve Simon hier dann auch nicht locker gelassen hat und nicht gesagt hat, nachdem dann Thomas Bach gesagt hat, ja, wir haben mit ihr gesprochen und so weiter. Das fand ich wirklich hoch beeindruckend. Und du hast es eben gesagt, eine Firma wie die WTA, die ein wirklich hervorragend vermarktbares Produkt eigentlich hat, weil die WTA, das Tennis der Frauen im Moment unglaublich spannend ist und unglaublich abwechslungsreich ist, die allerdings sehr lausig damit umgeht, dieses zu vermarkten, die Website, das Streaming-Portal etc., wo manchmal das Gefühl hat, der Laden ist in den 90ern stehen geblieben. Aber dass Steve Simon dann hier auch vor die internationale Presse gegangen ist, dass er auch bei CNN Interviews gegeben hat, wo dann die Moderatorin dann auch gesagt hat, wir wissen, dass jetzt in China CNN geblockt ist zu diesem Zeitpunkt oder ausgeschwärzt ist. Das fand ich wirklich sehr, sehr mutig und sehr, sehr stark, dieses Zeichen von Steve Simon. Und da muss ich dann auch sagen, da habe ich dann mehrfach in der letzten Woche den Hut gezogen vor Steve Simon und der WTA. Was es am Ende dann bringt, beziehungsweise was passiert, sollte Steve Simon dann mit Peng Shuai dann auch gesprochen haben, und was dann im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren in China im Tennis passiert, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber das hier dann Steve Simon so einen Pflock in den Boden gerammt hat und gesagt hat, bis hierher und nicht weiter, das gebührt größten Respekt meiner Meinung nach.
Na, ich fand es auch in den letzten Wochen schon auffällig. Die WTA hat sich wieder ein bisschen politisiert, würde ich mal sagen. Billie Jean King spielt wieder eine größere Rolle. Billie Jean King ist ohne ihr feministisches und politisches Engagement natürlich nicht zu denken. Wir hatten auch bei den WTA-Finals diese Situation, wobei Bora Krajicová über die samtene Revolution damals gesprochen hat. Das war ja der Umsturz in der Tschechoslowakei. Also es gibt da Anknüpfungspunkte. Und zeitgleich hat die WTA einige der größten Stars der Welt. Also ich meine, Serena Williams muss sich hinter keinem Popstar oder Politiker oder Politikerin verstecken. Dasselbe gilt für Naomi Osaka und wird wahrscheinlich bald für Emma Raducanu gelten. Also da ist ja extrem viel Potenzial vorhanden, und von daher eigentlich sollte sich das Ganze ja auch ohne China vermarkten lassen, und vielleicht weiß Simon das auch oder hat Zahlen, die ihm zeigen, hey, wir werden das ohnehin bekommen. Und trotzdem sehen wir so häufig im Sport Organisationen und auch Menschen ohne Rückgrat. Und dass er das hier bewiesen hat, ist sehr beeindruckend und irgendwie schwer vorzustellen, dass nochmal ein Weg zurückgeben wird. Und es kann natürlich sein, dass die Tour dann einen Preis dafür bezahlen wird. Ich meine, die Siegerin hier jetzt, Garbiñe Muguruza, beim Jahresendturnier hat ein paar Millionen weniger bekommen. Ich glaube, es sind 3,5 Millionen weniger als damals Ash Barty. Aber an sich sollte die Tour überleben können. Und trotzdem bei allem darf man natürlich nicht vergessen, es geht um Peng Shuai. Und da ist jetzt halt echt die Frage, wie sich diese Situation klären lassen soll. Schwierig zu sehen.
Wir wissen es zu diesem Zeitpunkt dann auch nicht. Wir werden den Fall natürlich weiter beobachten. Ihr werdet bei uns auf den auf den sozialen Medien werdet ihr dann auch informiert, falls es da dann Neuigkeiten gibt, beziehungsweise dann auch im nächsten Podcast. Ist nicht ganz leicht, jetzt zum nächsten Thema überzugehen, aber wir müssen zum nächsten Thema übergehen, nämlich Roger Federer. Roger Federer hat letzte Woche einem Schweizer Journalisten, einem Jugendfreund von ihm, mit dem er früher zusammen Tennis gespielt hat, dann auch ein Interview gegeben und hat über seinen neuesten Gesundheitszustand Auskunft gegeben. Und dieser Ausblick ist ja, mittelmäßig, um es positiv auszudrücken. Er hat gesagt, natürlich ist er bei den Australian Open nicht dabei. Diese Operation, die er am Meniskus hatte, war erstmal, um ein Leben zu ermöglichen, damit er mit seinen Kindern wieder Skifahren gehen kann, beziehungsweise dann auch Tennis spielen kann. Er sagte, er will im Januar mit leichtem Jogging wieder beginnen und will dann auch irgendwann im März oder April dann mit tennisspezifischen Übungen dann auch weitermachen. Er sei im Moment, oder er wäre sehr, sehr überrascht, könnte er Wimbledon mitspielen. Er wolle aber unbedingt nochmal wiederkommen, damit dieser letzte Satz in Wimbledon nicht der ist, den er gespielt hat. Und das war das 0-6 gegen Hubert Hurkacz. Die Aussichten für einen jetzt 40, nächstes Jahr 41-Jährigen zurückzukommen, die waren schon mal günstiger, möchte ich sagen.
Ja, und die Zeiten haben sich geändert. Heute ist natürlich viel mehr möglich in der Sportmedizin und auch einfach, heute leben gerade hohe Leistungssportler und Sportlerinnen viel gesünder, als sie es schon mal in der Geschichte gemacht haben. Aber trotzdem sind die Voraussetzungen nicht die allerbesten. Und irgendwie lacht mich natürlich jetzt schon der Laver Cup im nächsten Jahr an, der in London stattfinden wird, wo ja auch immer die ATP Finals gewesen sind. Und das ist ja auch immer so ein Mecker für die Federer-Fans aus Europa gewesen, da aufzuschlagen. Also wer mal da war, das war ganz häufig wirklich viele, 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 viele Federer-Fans. Und es würde mich nicht überraschen, wenn er da nochmal hinguckt und sich denkt, na, das wäre vielleicht ein würdiger Abschluss. Kann mir vorstellen, dass er wirklich gerne noch ein Grand-Slam-Turnier spielen möchte, aber die Frage ist, wird er das körperlich nochmal hinbekommen? Und so oder so, denke ich, müssen wir jetzt noch keinen Abschied von ihm nehmen, aber ich glaube, wir können das Tennis zumindest an der absoluten Weltspitze schon ohne ihn denken, denn ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass wir ihn nochmal relevant in die Top 5 oder so zurückkehren sehen. Vielleicht hat er noch einen ganz großen Run in einem Grand-Slam-Turnier in sich, wäre in dem Alter ehrlicherweise auch schon beeindruckend, aber ich glaube, es geht hier eher darum, irgendwie beim Laver Cup oder so einen schönen Abschied zu feiern. Und wenn er mich eines Besseren belehrt, super, wer würde ihm nicht gönnen, ohne dieses 0-6 als letztes Match abzutreten? Aber im Moment ist es wirklich ein bisschen schwer vorstellbar.
Aber seien wir ehrlich, wir denken Tennis schon jetzt ein bisschen länger ohne Roger Federer.
Klar, und auf der anderen Seite irgendwie, er war ja in Wimbledon in diesem Jahr, oder schien er ja gar nicht so weit entfernt davon zu sein, auf einmal wieder im Finale zu stehen. Also er hat dann richtig auf den Deckel bekommen von Hurkacz, aber irgendwie während des Turniers schien es jetzt auch nicht völlig unmöglich, dass er wieder das Finale erreicht. Und klar, als Gesamtkonstrukt denken wir schon länger ohne ihn, weil er einfach nicht mehr relevant ist für die Nummern 1 bis 4 in der Weltrangliste. Aber es schien, als hätte er vielleicht noch diesen einen großen Lauf in sich. Und selbst da werde ich jetzt langsam ein bisschen, zweifle ich ein bisschen, ob der noch da ist.
Roger Federer hat also gesagt, dass er sehr überrascht wäre, wenn er in Wimbledon 2022 dabei wäre. Er möchte unbedingt nochmal zurückkommen. Wir wissen es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob und wie er zurückkommen wird. Auf jeden Fall, das war die Nachricht, die letzte Woche so ein bisschen ja, für Aufruhr gesorgt hat. Eine Nachricht, die auch für Aufruhr gesorgt hat, ist von vom Premier Scott Morrison gewesen. Scott Morrison aus Australien hatte gesagt, ja, bei den Australian Open werden Spieler und Spielerinnen auch die Möglichkeit haben, nicht geimpft hinzukommen, wenn sie 14 Tage Quarantäne vorher haben. Dann hat aber Dan Andrews, der Premier von Victoria, also dem Staat, in dem Melbourne liegt, hat dann aber einen Riegel vorgeschoben und hat gesagt, nee. Geimpfte Spieler und geimpfte Spielerinnen werden nach Melbourne herzlich eingeladen. Alle anderen Spieler, die nicht geimpft sind, werden die Australian Open nicht mitspielen können. Novak Djokovic ist am Rande der ATP-Finals letzte Woche gefragt worden, ob er denn seinen Titel wird verteidigen können. Von einem BBC-Kollegen wurde er das gefragt. Das war seine Antwort darauf.
We'll see. We'll have to wait and see.
Philipp, ungeimpfte Spieler und Spielerinnen dürfen nicht bei den Australian Open nächstes Jahr dabei sein.
Schlagen Sie schmallippig nach und bekommen diese Audiodatei dazu.
Ich hab nichts gekürzt an dieser Antwort.
Ja, klar, man mag zu der ganzen Geschichte stehen, wie man will, aber denk's völlig fair, wenn der Staat, und da scheint ja auch eine Mehrheit der Leute dahinter zu stehen, das für sich so entscheidet, dann ist das so. Und zeitgleich wurde ja Publikum komplett zugelassen, aber auch die müssen geimpft sein. Und von daher ist es, glaube ich, nur fair, wenn die Spieler und Spielerinnen es auch sein müssen. irgendwo, entweder in dem Zusammenhang oder irgendwer von der ATP hatte jetzt gesagt, wir sind jetzt ungefähr bei 80%. Es gibt auch neben Djokovic noch andere, bei denen wir wissen, zumindest bis vor kurzem wussten, dass sie nicht geimpft sind. Pierre Herbert hat das zum Beispiel erzählt. Weiß nicht, ob der sich mittlerweile geimpft hat. Aber wenn diese Spieler und Spielerinnen noch teilnehmen wollen, dann müssen wir wahrscheinlich ziemlich schnell an die Impfung ran, denn wir reden von einer Doppelimpfung, nicht von einer Einfachimpfung. Und mal gucken, ob Djokovic dazukommt. Also wäre echt schon eine ganz schöne Geschichte, wenn er sein bestes Turnier des Jahres dafür hergibt, um sich nicht impfen zu lassen und das Feld dann überlässt für Medvedev und Zverev primär. Also erstaunlich, aber gut. Wir dürften ziemlich bald wissen, wie er das gedenkt zu machen.
Entweder am 29. oder am 6. Dezember kommen die Entry-Lists für die Australian Open raus. 6 Wochen vorher, ich habe es jetzt gerade nicht nachgezählt, welches diese Woche ist. 17. Januar fangen die Australian Open an. Er hat noch ein bisschen Zeit, sich impfen zu lassen, beziehungsweise wenn er sich schon impfen hat lassen, dann war es vielleicht ein Troll-Move von ihm, dass er gesagt hat, ich lasse die Leute so ein bisschen im Dunkeln. Aber es wird wohl keine Lex Djokovic geben bei diesem Turnier. Ich glaube, das können wir relativ selbstbewusst verkünden.
Ja, also ich hatte da dann auch ein TV-Interview zu gesehen mit Craig Tiley, der ja auch gar nicht nach geimpften Spielern de facto gefragt wurde, sondern nach Djokovic. Und alles in Australien hängt sich da ja an Djokovic auf. Das war ja schon in der Quarantänesituation in diesem Jahr so. Also das ist ja dort eins. Klar, wir haben auch andere Spieler und Spielerinnen, die nicht geimpft sind. Aber es scheint sich alles an Djokovic aufzuhängen und deswegen ist natürlich dann auch einfach, sich gegen seine Lex Djokovic zu stellen von der Politik. Da, glaube ich, wird man nicht unpopulärer mit, wenn man das macht. Und ja, irgendwie schwer vorstellbar, dass er wirklich die Chance hergibt und das Feld den anderen überlässt. Man stelle sich nur vor, Nadal taucht dort auf und gewinnt dann zum zweiten Mal seiner Karriere die Australian Open und zieht an ihm vorbei. Aber möglich ist es, ne?
Ach, das wäre eine Geschichte. Junge, Junge, Junge. Novak Djokovic, also Craig Tiley hat letzte Woche auch eine Pressekonferenz gegeben, hat gesagt, sie haben einen neuen Court dann, der so ein bisschen das Level zwischen Melbourne Arena und dem Court 3 beziehungsweise dem Court 1573 an Fassungsvermögen hat. Also es werden noch mehr Zuschauende zugelassen in diesem Melbourne Park und es wird 100% Fassungsvermögen da sein für Menschen, die geimpft sind. Melbourne ist kurz davor, 90% an geimpften Menschen zu haben. Also von daher, da wird es wohl kaum Probleme geben. Und da sagt Dan Andrews auch, warum soll auf den Zuschauerrängen was anderes gelten als auf dem Platz? Und ja, nachvollziehbar ist diese Entscheidung und wir werden sehen und wir werden schauen müssen, wie Novak Djokovic und ob Novak Djokovic bei den Australian Open dabei sein wird. Das war eine sehr, sehr vollgepackte Sendung.
Noch nicht ganz. Neuer
Podcast hier.
Ja. Wir haben noch die Pinkelpausen-Policy.
Das Bathroom Break, ich habe gerade gelesen, dass das Bathroom Break bei den Australian Open noch nicht durchgesetzt wird. Die ATP hat gesagt, eine neue Zeitregelung wird geplant und der Artikel bei den Kollegen aus Australien ist dann auch gleich mit Stefanos Tsitsipas überbildert. Und es gibt ein neues Bathroom Break, 3 Minuten soll es sein und wenn man sich umziehen will, hat man noch 2 Minuten länger ab Erreichen des Badezimmers bzw. der Toilette.
Also
ein bisschen Symbolismus ist da schon hinter, ne? Oder Symbolik.
Ja, ich weiß nicht, ob es das dringendste Problem im Tennis gewesen ist, aber es hat viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich glaube, es ist eben wichtig rauszustreichen, dass 3 Minuten beginnen im Moment, wo die Toilette erreicht wird, weil die ist nun mal auf manchen Courts schon länger als 3 Minuten entfernt. Das dürfen wir nicht vergessen. Und ich hoffe, das gilt mal erst nur für die Herren. Denn ich glaube, Damen haben zwischendrin auch mal andere Probleme, die vielleicht länger als 3 oder 5 Minuten brauchen. Und da, glaube ich, kann man nicht mit demselben Maß messen.
Nee, das war trotzdem eine vollgepackte Podcast-Episode Chip and Charge hier auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen trotzdem, dass es euch gefallen hat, mit so vielen Informationen zurechtzukommen. Und wenn euch das gefällt, freuen wir uns nach wie vor über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Es wird in den nächsten Wochen noch einige Episoden geben. Es wird dann auch noch Mitte Dezember eine Jahresabschluss-Episode geben und dann sind wir im Januar dann auch wieder zurück. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Niederlei von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.